Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 127. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich euch ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode bildet den Beginn einer mehrteiligen Serie rund um den österreichischen Wein. Ich war insgesamt eine Woche vor Ort und neben zwei sehr schönen Präsentationen des neuen Buchs New Wine Wave, einmal im Weingut Ernst Triebaumer in Rust und dann auch im Vino bei Erich Schreiber in Poisdorf, habe ich zahlreiche Weinbaubetriebe besucht und intensive Gespräche mit den Protagonisten geführt. Herausgekommen ist ein bunter Mix an Podcast-Episoden mit spannenden Menschen aus der Wachau und dem Kammtal, aus dem Weinviertel und dem Burgenland, ein Mix aus kleinen und großen, privaten und genossenschaftlich geführten Betrieben. Darunter sind manche kaum älter als 20 Jahre, andere mit einer jahrhundertealten Tradition. Ich starte heute mit der Domaine Wachau, der besten Genossenschaft für Weißweine weltweit. So zumindest das Urteil vieler Kenner der Szene. Mit Roman Horvath und Heinz Frischengruber habe ich ihre beiden zentralen Repräsentanten ans Mikrofon geholt. Roman ist Geschäftsführer und Heinz obliegt die operative Verantwortung für die Pflege der Weingärten und die Prozesse der Weinbereitung. Ein Dreamteam, wie manche sagen. Roman hat sich die Sporen zunächst im Weinhandel verdient und später dann auch die Master of Wine-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Heinz ist ein waschechter Wachauer, der die Terroirs der Region wie kein Zweiter kennt. Gemeinsam haben sie die Domäne strategisch neu ausgerichtet und die Qualitätsschraube kräftig angezogen. Sie sagen, die Wachau steht für sehr geradlinige, puristische Weine mit viel Finesse, Eleganz, Herkunftscharakter, Mineralität und Komplexität. Am Gaumen präsentieren sich die Weine mit enorm viel Spannung, guter Säure und unheimlich großem Trinkvergnügen. Und auf meine Frage, was denn die Stilistik der Weine der Domäne Wachau ausmache, worin ihre unverwechselbare persönliche Handschrift bestehe, erklären sie: Unsere Weine sind noch ein bisschen puristischer, noch ein bisschen mehr von Würze und Kräutigkeit als von vordergründiger Fruchtigkeit geprägt. Vielleicht auch einen Tick schlanker, aber immer mit ungemein viel Druck im Finale. Na, wenn das mal keine Ansage ist. Deswegen freut euch auf ein unterhaltsames und in mancherlei Hinsicht augenöffnendes Podcast-Interview mit den Protagonisten der Domäne Wachau, dem Master of Wine Roman Horvath und dem Önologen Heinz Frischengruber. Los geht's! So, ich sitze jetzt hier in der Domäne Wachau. Zwei nette Herren sitzen mir gegenüber, einmal der Roman und der Heinz. Und ich rufe euch beiden zu. Hallo.
Hallo. Servus, Wolfgang.
Servus. Schön, dass ich hier bei euch in der Domaine Wachau heute sein kann. Habe gerade mit dem Heinz bereits eine Kellerführung gemacht, mir alles im Detail angeguckt. Ist echt total beeindruckend gewesen. Heinz, sag doch mal, genau, wer bist du und was ist deine Aufgabe hier im Betrieb?
Ja, mein Name ist Heinz Frischengruber, bin gebürtiger Wachauer aus Rossatz, auf einem Familienweingut aufgewachsen und bin jetzt seit vielen, mehreren Jahren hier tätig als Kellermeister in der Domäne Wachau.
Und wie bist du zum Wein gekommen? Du hast gesagt, die Familie war der Ausgangspunkt und was waren dann die Meilensteine, bis du hier gestartet bist?
Ja, für viele hört sich das vielleicht ein bisschen komisch an, wie man so eine Ausbildung machen kann. In der Gegend, wenn man in einer Weinbauregion aufwächst, ist das ganz normal. Ich bin als Kind arbeitenderweise im Weingarten aufgewachsen und habe dann klassischen Weg eingeschlagen mit Kloster Neuburg. War dann noch 2 Jahre im Ausland unterwegs und habe dann noch in Geisenheim studiert.
Also in Deutschland ja. Hast du einen Teil deiner Ausbildung absolviert. Und gute Erinnerungen?
Sehr, sehr gute Erinnerung. Möchte ich nicht missen, ja.
Viele junge Absolventen, die ich im Podcast hatte, schwärmen vor allen Dingen von den Social Events im Rahmen der Ausbildung des Learning by Drinking,
wie sie es nennen. Ja, aber das gehört dazu.
Das gehört dazu.
Das gehört dazu, glaube ich. Ganz wichtig in der Weinbranche.
Roman, und wie war das bei dir?
Ja, also der Heinz und ich sind relativ ähnlich vom Zeitrahmen jetzt hier. Also jetzt werden es heuer 18 Jahre, 17, 18 Jahre. Also es ist schon sehr, sehr, sehr lange. Und in so einem Zeitrahmen kann man auch schon sagen, dass man was weitergebracht hat. Weil mit Wein zu arbeiten und in 3-4 Jahren, also da stehst du nicht einmal am Anfang. Und ich war davor auf der anderen Seite des Weines, also im Einkauf, jetzt sagen wir Weingutsleitung und alles, was dazugehört, dass die gute Flasche Wein beim Weintrinker und beim Weinliebhaber dann auch mal ankommt und entsprechend auch distribuiert und kommuniziert wird. Und ich bin so Quereinsteiger in die Weinbranche. Bis Mitte 20 habe ich mit Wein gar nichts zu tun gehabt. Also das ist ein großer Unterschied zum Heinz. Der Heinz ist quasi mit Wein.
Also kein elterliches Weingut?
Nein, überhaupt nicht. Also nicht im Entferntesten. Da hat man halt Bier getrunken und weiß gespritzt und Cola Rot. Also das war mein Weinkonsum bis Mitte 20. Und es hat mit einer guten Flasche Wein begonnen, angeblich gut, mir hat es nicht geschmeckt. Ich wollte sie zurückbringen, aber ist nicht zurückgenommen worden. Aber ich habe dann mein erstes Weinbuch gekauft und es hat dann so langsam seinen Weg genommen. Ja, und heute sitze ich hier.
Ja, und dann hast du irgendwann, da habe ich dich kennengelernt, du warst, glaube ich, schon auf dem Weg zum MW, warst in Geisenheim während meiner Zeit hin zum Universität-Diploma, warst du Lektor, ist das richtig?
Ja, das ist der Ausspruch stimmt wirklich, also wer lehrt, der lernt. Und wenn man ein Thema vortragen kann und darf, also so möchte ich es auch bezeichnen, beschäftigt man sich auch ein bisschen komplexer, tiefer mit der Materie. Und es war für mich auch ganz, ganz wichtig auf dem Weg zum Master of Wine, dass ich an der Weinakademie eben verschiedene Themen auch vorgetragen habe, ganz, ganz auch breit gefächert. Und war damals bei Wein & Co. im Einkauf einige Jahre und nachdem ich die Weinakademie abgeschlossen habe, war dann irgendwo so, was gibt es jetzt noch oder wo kann die Reise noch hingehen, gibt es noch weitere Schritte? Und naiverweise habe ich mich dann auf den Master of Wine eingelassen und eigenartigerweise hat es auch geklappt, also beim allerletzten Versuch, nicht offiziell, aber von meiner Frau aus, die hat gesagt, das letzte Mal jetzt antreten, dann ist Schluss. Und es hat gerade noch geklappt und habe dann 2009 abgeschlossen.
Bleibt denn da heute noch ein bisschen Zeit für Lehrtätigkeiten? Weil ich hatte damals den Eindruck, das hat dir echt viel Spaß gemacht. Wir haben das genossen, da diese Einheiten bei dir. Weil das sind ja immer zwei Paar verschiedene Schuhe, ein Fach zu beherrschen auf der einen Seite und das auch sozusagen rüberzubringen, es zu präsentieren, so dass der Zuhörer auch Spaß hat zuzuhören und dass auch was hängen bleibt. Ja. Das hat bei dir funktioniert, deswegen frage ich, bist du heute da noch in der Hinsicht ein bisschen unterwegs?
Ja, also mal Dankeschön, also dass es was gebracht hat und dass es positiv ankam. Nur mehr ganz, ganz, ganz wenig. Also ich trage noch ein bisschen was an der Weinakademie vor, einfach weil ich so ein bisschen quasi die Thematik weiterhin pflegen möchte, nämlich das Vortragen, Menschen treffen, die nicht ganz am Anfang des Weines stehen, aber doch schon etwas weiter sind, aber sich mit der Materie beschäftigen, um die Netzwerke aufrechtzuhalten. Und da habe ich noch ein Thema, das ich im Diplomseminar oder in der Weinakademiker-Ausbildung vortrage. Ansonsten leider nichts mehr, das sind ganz, ganz wenige Tage im Jahr. Ansonsten ist das Dasein hier mit 60 Mitarbeitern und 250 Winzerfamilien mehr als erfüllend und dann zu Hause auch noch Familie und ein bisschen was braucht man auch zum Ausgleich. Und da gehen sich die 8 Wochentage gerade noch aus, die man so hat.
Heinz, du bist waschechter Wachauer und Roman, du nach den ganzen Jahren sicherlich auch mittlerweile mit Herzblut hier in der Wachau zu Hause. Ich frage euch beide, was bedeutet euch die Wachau und was liebt ihr an ihr und was macht diese Gegend so einzigartig?
Ja, die Wachau ist meine Heimat. Der Wein ist mein Leben und das ergibt sich da optimal in der Region und das ist eine Riesenverantwortung, eine Riesenfreude, da mitzuwirken in diesem Gebiet, das natürlich sensationelle Weine aufgrund auch der Lagen natürlich hervorbringt, aber auch mit dem gewissen Fokus in die Zukunft, damit die Region auch für die Zukunft gesichert ist. Und ich habe viele Freunde rund um den Globus und wenn man denen die Wachau dann näher bringen kann, egal am Land oder auf der Donau, das ist halt herrlich und die sind alle begeistert und das freut mich natürlich dann doppelt, wenn ich andere Leute mit meiner Heimat glücklich machen kann, bin am Schluss ich der richtige Gewinner.
Wenn du diesen Menschen begegnest, sagen wir in New York in einem Fahrstuhl, hast eine Minute Zeit und sollst einem Menschen erklären, was das Besondere, Faszinierende deiner Heimat ist, der Wachau, was würdest du sagen?
Schwierige Frage, bin ich zu wenig Marketing-Spezialist. Aber die richtig ehrliche Antwort ist eigentlich, kommt vorbei, schaut euch das an und lernt die Wachau zu spüren. Das geht am besten einfach vor Ort.
Oman, was würdest du sagen, wenn du eine Minute Zeit hast?
Dass die Wachau ein dermaßen vielfältiges, komplexes Weinbaugebiet ist, dass sich eine Minute nur knapp oder gar nicht ausgeht. Aber es ist, ich habe im Rahmen meiner Weinausbildung, meines Weindaseins wirklich die gesamte Weinwelt bereist, aber nirgends ist es so einzigartig wie in der Wachau. Ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber es gibt nicht viele Weinbaugebiete, die so viel Identität, so viel Charakter, so viel Eigenständigkeit haben. Und das ist die Landschaft, das ist der Terroirbegriff, das sind die Menschen hier, das ist die Kultur, das ist die Geschichte und letztlich das, was im Glas ist. Das ist ganz besonders.
Also das Zusammenwirken, ein Amalgam aus ganz vielen Faktoren. Die Donau gehört natürlich unbedingt dazu, weil sie ist allerorten präsent. Dann die steilen Lagen, die Terrassen, die Trockenmauern und der Boden, das ist ja ein sehr alter Boden. Ne?
Hast du es jetzt angesprochen, und da spielen viele Faktoren hinein für letztlich das, was im Glas ist und eben noch viele, viele mehr, weil auch die menschliche Hand natürlich ganz, ganz entscheidend ist. Die Geologie dahinter, ganz wichtig, das ist unser Gneis, unterschiedlichste Variationen, eine der ältesten Gesteinsformationen sogar weltweit und aufgrund dessen auch extrem stark verwittert und erodiert und aufgemürbt und aufgebrochen. Sodass die Faserwurzeln wirklich in das Muttergestein auch vordringen können, auf der Suche nach Wasser, Nährstoffen, Mineralstoffen. Und das ist einer dieser ganz, ganz wichtigen Schlüsselfaktoren für die Großartigkeit der Weine.
Und Heinz, woran erkennt man Wachauer Wein, wenn man sie im Glas hat? Kann man sie erkennen in einer Phalanx von weiteren österreichischen Weinen?
Ich glaube schon, die Wachau steht für sehr, sehr geradlinige, puristische Weine mit viel Finesse, Eleganz, Herkunft, Mineralität, Komplexität, aber viel Spannung am Gaumen mit guter Säure und letztendlich mit einem unheimlich großen Trinkvergnügen.
Mhm. Und wenn man sich die Lagen anguckt, gibt es ja sicherlich auch von Lage zu Lage oder wie ihr sagt, von Ried zu Ried Unterschiede. Wenn man von außen kommt und sich noch nicht sehr vertraut fühlt mit der Wachau, dann begegnen einem natürlich bestimmte Lagen, Kellerberg, Singerriedel, Achleiten und so weiter. Da gibt es so ein paar, die einem sofort begegnen. Leubenberg auch. Was unterscheidet denn diese besonderen Lagen, diese bekannteren Lagen von anderen? Also was macht bevorzugtes, privilegiertes Wachauer Terroir aus?
Die Vielfalt. Also Wachauer Terroir, die Wachau in ihrer Biodiversität ist genial. Das heißt, nicht nur die Unterschiedlichkeiten der Lagen, auch von der Landschaftsstruktur. Aber die Vielfalt der Lagen ist natürlich sensationell, genauso vielfältig wie die Menschen hier sind. Und es dauert schon ein bisschen, um die Wachau zu verstehen in ihrer Komplexheit. Macht es nicht immer zu einfach für den Weintrinker. Aber der Unterschied ist halt grandios aufgrund der unterschiedlichen Geologie, aufgrund des unterschiedlichen Klimas zwischen Westen und Osten, aufgrund der unterschiedlichen Seehöhe, Mikroklima, Mesoklima, die Einflüsse des Waldviertels, die Einflüsse der Donau. Und das ergibt so eine großartige Zahl von unterschiedlichen Herkunftsweinen, das ist wirklich sensationell. Klar, Achleiten, Kellerberg, Singerriedel sind so die größten Schlagwörter, was man gleich im Kopf hat. Aber mittlerweile gibt es Spitzenwein aus dem Spitzer Graben heraus, so das kühlste Eck, das steilste Eck. Dort haben es die Leute immer am schwierigsten gehabt. Aber jetzt mit der Klimaveränderung, die uns natürlich auch bewusst wird, kommen da so lässige Weine raus. Ja, aber große Herkunft, Da gehört auch immer dazu die Jahrgangstypizität. Das ist uns auch ganz wichtig.
Weil du es angesprochen hast, Spitzer Graben, kommt es auch bei euch, bei uns in Deutschland beobachten wir das auch in einigen Anbaugebieten, mitunter zu einer Neubewertung der historischen Lagen aufgrund des Klimawandels. Nicht jetzt von Grund auf, aber zumindest in Nuancen, dass Lagen neue Chancen bekommen, die lange Zeit vernachlässigt wurden oder als minderwertig galten, und andere, die als die wärmsten Sonnenreisten galten, hier und da schon anfangen, Probleme zu bekommen. Roman?
Mein Eindruck, das ist jetzt keine Erkenntnis der letzten 2-3 Jahre oder der letzten 5 Jahre, den man jetzt begonnen hat, das vertieft zu diskutieren. Der Spitzer Graben war vor 30 Jahren natürlich anders positioniert und anders wahrgenommen. Also das hat sich sicherlich stark verändert. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt nicht in aktuell oder in näherer Zukunft Rieden oder Lagen, die mal als besonders gut oder groß gegolten haben, die diesen Nimbus verlieren würden. Ist es einfach ein stilistisch anderer Ausdruck oder quasi abhängig vom Jahrgang, dass sich die Riede dann vielleicht ein bisschen differenzierter zeigt. Aber es ist natürlich auch die Aufgabe des Winzers, hier entsprechend mit der Riede und mit der Veränderung des Klimas und mit dem Jahrgang zu arbeiten. Also wenn es zu einer Neubewertung kommt, dann nicht so drastisch, dass man sagt, so von gestern auf heute ist alles anders, sondern das sind so quasi Beobachtungen, die sich über Jahrzehnte auch ziehen und hier Feinjustierungen vielleicht mit sich bringen, aber jetzt keine radikalen Änderungen. Zumindest nicht hier in diesem kühlen Randgebiet, wo wir ohnehin schon quasi sehr, sehr, sagt man, exponiert dem kühlen Klima gegenüberstehen.
Herkunft, Roman, oder Reifegrade? Was macht die Identität der Wachau aus?
Natürlich die Herkunft, also Wein ist Herkunft. Reifegrad in dem Sinn jetzt nicht per se, wenn man das jetzt umlegt auf die Wachauer Stile, wie Federspielen Smaragd, dann ist es quasi eine Stilausprägung, eine Stildarstellung. Aber an oberster Stelle steht sicherlich die Herkunft, und die Herkunft kann dir dann sagen, so welche Stilrichtung mein Weingarten dann aufnehmen kann oder wie ich ihn auch quasi persönlich als Winzer mit meiner Handschrift einschätzen kann.
Ich glaube, Herkunft ist ein ganz wichtiges Thema, ist aber, wie der Roman schon angesprochen hat, komplexer zu sehen. Grundsätzlich sollte man seine Herkunft kennen und den richtigen Stil da herauszubringen, aber man muss ehrlicherweise gestehen, die Lage per se kann nicht über allem stehen. Das heißt, wir reden über Wein, über ein Kulturprodukt, das wir mit unserem Know-how lenken. Da gehört eine dementsprechende Ausreifung dazu. Also wir können nicht unreife Trauben ernten. Da gehört eine dementsprechende richtige Bewirtschaftung dazu. Dass das nachhaltig ist, dass es in eine ökologische Richtung geht, dass wirklich der Rebstock in einem fitten Zustand ist. Und das sind ganz starke natürlich Beeinflussungen, die auch später den Wein prägen. Und ich möchte mal sagen, natürlich ist auch die Sorte abgestimmt mit der Herkunft. Grüner Veltliner kann nicht überall gepflanzt werden, wo vielleicht ein Riesling optimal gedeiht oder auch umgekehrt nicht. Das beeinflusst natürlich am Ende des Tages natürlich den Weinstil, aber auch verstärkt den Ausdruck der Lage. Also ich glaube, das muss man schon sehr, sehr komplex gehen, weil sonst wäre es zu einfach. Ich habe die beste Lage, wurscht, wie ich da bewirtschafte, was ich dann später anstelle, weil die Lage gewinnt immer. Zum Glück ist das ganze Thema ein bisschen fordernder, möchte man sagen.
Also ihr arbeitet noch mit diesem Prinzip Steinfeder, Federspiel und Smaragd?
Genau, das ist der Zugang hier in der Wachau, über die Vinea Wachau. Aber wie angesprochen, das ist jetzt kein Korsett, in dem man sagt, der Wein muss jetzt so oder so sein, sondern ist eine stilistische Definition, Ausprägung einer Herkunft. Steinfeder ist sicherlich schon deutlich, deutlich weniger wichtig geworden als damals in den 80er, 90er Jahren. Aber mit Federspiel und Smaragd hat man zwei Stilausprägungen, wie sie im Grunde in jedem Weinbaugebiet vorhanden sind, also diese mittelgewichtigen, frischfruchtigen, sehr vitalen Weine und dann eben die strukturierteren, festeren. Aber wir haben eine so große Vielfalt an Rieden und Lagen hier in der Wachau, dass eben auch beide Stile für eine Riede zulässig sein können.
Man hatte vor ein paar Jahren mal den Eindruck, dass die Smaragdweine hier in der Wachau manchmal über das Ziel hinaus schießen mit ihrer Kraft und ihrer Konzentration und auch mit ihrem Alkohol. War das nur mein Eindruck? Hattet ihr diesen Eindruck gelegentlich auch? Und wie hat sich das wieder eingekriegt?
Ich fange mal an. Also ich glaub nicht, dass sie damals, als die Weine so waren, übers Ziel hinausgeschossen sind. Im Gegenteil, damals war das Ziel dort, wo sie hin sollten, die Weine. Damals hat es der Konsument gerne so getrunken und die Weinjournalisten haben es gerne hoch bewertet in der Form. Das Dasein eines Winzers oder das Tun eines Winzers entsteht ja auch nicht im Vakuum und so, da bin ich jetzt und ich mache und sondern das ist ja auch ein laufender Prozess, der sich ergibt durch ständige Feedbackschleifen vom Markt, von den Journalisten, Anerkennung, Nichtanerkennung etc. etc. Aber die Wachau war natürlich immer verstärkt im Schaufenster, weil es einfach die höchste Dichte an Topwinzern gegeben hat. Aber diesen Weinstil gab es und gibt es heute auch teilweise noch in anderen Weinbaugebieten, genauso wie in der Wachau. Wenn ich sage, gibt es noch, dann aber in einer viel geschliffeneren, viel feineren Form. Der Winzer sagen, ja, ich gehe ein bisschen in die Überreife hinein. Aber grundsätzlich und zum Großteil hat sich der Stilwandel österreichweit vollzogen. Kann man schon sagen, dass die Wachau da ein bisschen langsamer dabei war, aber auch mit entsprechendem Hintergrund, dass man quasi nicht von heute auf morgen gleich wieder jeden Trend aufspringt und sagt, so, jetzt müssen wir es ändern, weil kommt das jetzt, sondern es ist ein langsamer Änderungsprozess, aber der hat in der Wachau genauso stattgefunden und sofort ohne nachzudenken kann man ein Dutzend Wachauer Winzer nennen, die extrem feine, geschliffene, sehr geradlinige, transparente Weine machen.
Ich möchte da ein bisschen was dazu sagen, weil da geht es ja grundsätzlich um die Pflanzenpsychologie. Das natürlich, jetzt haben wir den Trend, dass es ein bisschen leichter wird. Wir stellen unsere Weingartenarbeit dementsprechend ein. Vor 30 Jahren war das komplett das Gegenteilige. Da hat man wirklich geschaut, eine vernünftige Ausreifung. Und auf der einen Seite haben wir den gewissen Luxus, dass wir zu den kühlsten Regionen der Welt zählen. Mit den großartigsten Weißweinen, das ist ein längerer Stockbehang der Traube. Die Möglichkeit, die wir haben aufgrund des kühleren Herbstes, das darf man da nicht außer Acht lassen. Und wenn man sagt, wir haben uns Federspielsmaragd, das wird des Öfteren angesprochen. Ja, ihr lest ja irgendwie nach Gewichtsklassen. Nein, das ist extrem flexibel, das ist eine Stilfrage. Aber wir lesen schon, wir geben den Trauben schon die Chance, dass sie gut ausreifen können. Also dazu steht man. Wir wissen das ja aus Erfahrungen. Das ist ja nicht, dass man das jetzt seit vorgestern macht. Und weil ich gestern erst diskutiert habe, auf der einen Seite gibt es natürlich grüne Veltliner, gibt es Neuzüchtungen oder neuere Klone, viel Menge produziert werden. Jetzt geht man wieder dahin, dass man alte Stöcke selektioniert, lockerbäriger, kleinbäriger. Jetzt haben wir aber trotzdem eine Klimaveränderung. Das heißt, die gehen noch schneller in eine Reifung hinein. Also das Leben macht es natürlich ein bisschen fordernder. Und für uns ist ganz wichtig, dass man flexibler mit den Jahrgängen, mit den Wochen, mit den Monaten umgehen. Ich glaube, das ist das Um und Auf, dass wirklich unterm Strich der Wein passt. Und vor allem kurz über die Lagen gesprochen, wir haben jetzt sehr, sehr karge, sandige, steinige Lagen. Das gibt uns auch die Chance, die Trauben gut ausreifen zu lassen, aber trotzdem mit enormer Eleganz in die Gläser zu bringen. Vergessen wir ab und zu immer, wenn wir den Blick aufs Rückenetikett, genießen wir den Wein, wie er schmeckt. Und ich glaube, den Qualitätsanspruch sollte jeder sein. Also nicht so stark von der Analytik leiten lassen.
Ich will euch mal ein paar Bälle zuwerfen. Roman, Spitzergraben.
Ja, rassig, frisch, bissig, fordernd, super spannend.
Heinz, wie näher Wachau?
Ganz ein wichtiger Verein, der die Wachau in diesem Zustand erscheinen lässt, wie sie jetzt ist. Das heißt, wir Winzer produzieren nicht nur Trauben, wir sind auch Landschaftsschützer und da hat, glaube ich, die Vinea Wachau maßgeblichen Teil eingenommen, muss sich aber natürlich auch weiterentwickeln. Also es darf nicht immer alles beruhen. Also gewisse Innovation gehört auch in diesem Bereich dazu.
Roman Riesling.
Ja, für viele die Königin der Rebsorten, also quasi dem Pinot Noir Pendant gebend. Ich trinke trotzdem den Grünen Veltliner lieber.
Grüner Veltliner.
Grüner Veltliner, auf der einen Seite eine gewisse Diva in der Weingartenbewirtschaftung, auch was Trockenstress bringt, sicher sehr, sehr fordernd in der heutigen Zeit. Auf der anderen Seite ein Allround-Genie, was für unterschiedliche Stile aus dem Grüner Veltliner herauszuholen, ist fantastisch. Also Grüner Veltliner kannst 24 Stunden trinken, wenn immer. Also du findest immer das dementsprechende Gericht dazu oder auch Solo-Genossen.
Jahrgang 2018.
Ja, einer der wärmeren Jahrgänge, aber ganz, ganz typisch, also wenn man jetzt 2018 aufmacht und trinkt, dass auch eben die warmen, wärmeren, heißeren Jahrgänge, weil Rekorde sind ja in den letzten Jahren viele gepurzelt, trotzdem die Weine einen Zug am Gaumen haben, dass die Weine, auch wenn die Säure analytisch vielleicht gar nicht so hoch steht, trotzdem fordernd, rassig sind und irrsinnige Länge durch eben die sensorische Säure ausdrücken.
2021?
Sensationell. Also 2021 hat alles zusammengepasst, vom Wetter her. Ganz ein großer Jahrgang in der neueren Zeit, muss man dazu sagen, weil wir werden nicht mehr oder kaum mehr so Weine produzieren können wie in den 90ern, was vielleicht von vielen gefordert wird. Gibt eine Veränderung, aber 21 hat es eine unheimliche Saftigkeit, kombiniert mit der extrem hohen Säure, was den Weinen so viel Trinkfreudigkeit mitgibt, das ist unglaublich. Und ich glaube, mit extrem langem Potenzial für die Zukunft.
Heinz, gleich bei dir bleiben. Rechtes Donauufer.
Super. Rechtes Donauufer. Ich bin vom rechten Donauufer. Hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Gibt sensationelle Veltliner, im Verhältnis ein bisschen weniger Riesling. Aber die Klimaveränderung kommt dem rechten Donauufer sicher zugute. Aber das meiste machen einfach die jungen Winzer aus. Und da gibt es mittlerweile sensationelle Weine, nicht zu missen. Ich sage immer so Rossatz klassisch, das ist St. Ampere, das Burgunds. Für viele Weinfreaks, die mehr in die Tiefe gehen, sollten sie ein bisschen um das rechte Donauufer kümmern und interessieren.
Roman, und welche jüngeren Entwicklungen begeistern dich in Österreich am meisten?
In Österreich? Jetzt mal schon einen Sprung hinaus machen. Ja, also jüngere Entwicklungen, natürlich haben wir, jetzt kann man gar nicht mehr so als jung bezeichnen, also die Top-Rolle, die Österreich quasi im Naturweinbereich auch einnimmt, also weltweit, ist schon ziemlich beeindruckend. Vor allem, weil es auch ein Zeitraum oder Zeitrahmen ist, den ich selbst jetzt mitverfolgen konnte. Also das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Aber was generell stattfindet, ist, dass die Branche oder dass das Winzerdasein oder Österreichs Weinproduktion ständig frisch bleibt. Also immer wieder neue Winzer aufpoppen und sich was tut und tolle Weine machen und jede Region für sich gewisse Innovationen bringt, weil hier wieder was Neues entsteht. Und egal, ob das jetzt ganz klassischer, herkunftsbetonter Stil ist, wie man es schon seit ewig kennt, oder ob das eine ganz neue Richtung ist im Naturweinbereich. Also das möchte ich gar nicht mehr so kategorisieren. Also Hauptsache ist es guter Wein.
Ja, Österreich ist auch aus meiner Sicht ein super spannendes Weinland. In vielerlei Hinsicht sehr bunt. Und das ist ja genau das, was du auch ansprichst. Bunt meint Vielfalt und ja. Auf den unterschiedlichsten Ebenen auch auf hohem und höchstem Niveau unterwegs. Also das kann sich tatsächlich sehen lassen. Meine Frage an euch beide jetzt, wenn man sich im Vorfeld so ein bisschen über die Domain Wachau informiert. Da ja, wird ja auch mitunter durchaus mit Superlativen geschrieben und geredet. Deswegen meine Frage, wie gelingt es sozusagen einer, ja zumindest formal, einer Genossenschaft oder einem genossenschaftlich organisierten Betrieb wie die Domain Wachau mit den wirklich großen Herausforderungen der Gegenwart so zu begegnen, dass am Ende so ein großer Erfolg, so viel Lob und Applaus dabei rauskommt. Da haben wir jetzt mit Klimawandel zu tun, mit Nachhaltigkeitsforderungen, mit Nachfrageveränderungen, der Markt ist nicht mehr der alte. Also Roman, an dich die Frage, wie gelingt das, wie müsst ihr euch aufstellen und wie müsst ihr auch mit den Winzerfamilien interagieren, damit das Projekt am Ende gut ausgeht?
Also wir sind jetzt keine Zauberer und wir sind keine Wunderwuzis, sondern es heißt jeden Tag aufstehen und den Arsch hochbekommen und daran arbeiten. Und das tagtäglich und das über Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Das ist, was ich vorher gemeint habe. Also in einer kurzen Zeitspanne von 3, 4, 5 Jahren entsteht im Wein relativ wenig. Also da kannst du gerade mal irgendwo bei die ersten Buchstaben hinsetzen. Aber so nach zehn Jahren beginnt es zu wirken und das sind wir jetzt auch, also das haben wir bald unser zweites Jahrzehnt. Wo wir die Chance bekommen haben, hier Heinz und ich, ist quasi nicht an der Oberfläche zu bleiben beim Tun hier, sondern wirklich mit den Winzern ganz, ganz tief in deren Dasein in die Diskussion zu treten, in deren Zukunftsdenken, in deren Arbeiten im Weingarten, das quasi abzugleichen. Sind weiterhin selbstständige, hocherfahrene und super engagierte, motivierte Winzer. Muss alles quasi irgendwo zielgerichtet quasi ausformuliert werden. Und das Terroir ist großartig. Also das würde auch nicht überall funktionieren. Aber hier in der Wachau gibt es die Chancen.
Wie würdest du auf diese Frage antworten?
Der Roman hat meinen Schluss schon weggenommen. Also das Bewusstsein, mit was für einer Grundlage, mit was für Weingärten wir da arbeiten dürfen, ist schon sensationell. Also das gibt dann natürlich einmal so einen riesengroßen Vorsprung. Aber du musst das Ganze natürlich mit Hirn umsetzen. Es steckt sehr, sehr viel Schweiß dahinter, es steckt sehr viel Handarbeit dahinter. Ich glaube, das haben viele Leute schon vergessen, warum die Wachau dort steht, wo sie steht. Auch die Domäne Wachau, warum sie dort steht, wo sie steht, das ist mit dem Fleiß der Winzer da, die so erdverbunden sind, die da wirklich gerne arbeiten, mit dem Schweiß. Das ist ja, ich kann da in die Weingärten raufgehen und habe eine super Aussicht, aber da hat es heute 35 Grad draußen und da schwitzt du und du hast noch nicht mal zu arbeiten begonnen. Das ist sensationell und mittlerweile, glaube ich, ist das in Fleisch und Blut der Winzer übergegangen. Dass man sagt, der einfachste Weg ist bestimmt nicht der erfolgreichste. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten durch die Wachau durchgezogen. Das heißt, wir müssen alles, was wir machen, müssen wir ein bisschen mit noch mehr Gehirnschmalz machen, damit wir noch mehr Qualität heraus bekommen, damit die Leute auch eine Freude haben. Die sollen natürlich vom Weinbau leben können und besser ist natürlich gut oder sehr gut davon leben zu können. Wegen dem braucht man sich nicht genieren.
Roman, du hast habt beide den Faktor Zeit angesprochen, der notwendig ist, um gewisse Veränderungen herbeizuführen, umzusetzen. Wie war denn die Situation hier in der Domain, als ihr, es war ja nicht zum gleichen Zeitpunkt, aber grob in der ähnlichen Phase, als ihr hier angefangen habt, die Situation in der Domain Wachau und generell in der Wachau, wie war das damals?
Ja, also das war Anfang der Nullerjahre, also 2004, 2005. Ich sage mal, die Domäne Wachau war immer ein guter, solider Betrieb mit feinen Weinen, so quasi im oberen Spitzensegment. Aber es hat quasi nie die komplett durchgreifende Pyramide gegeben, also quasi von der kleinsten Parzelle, vom kleinsten Weingarten bis hin zu den Spitzenlagen. Auch war die Beständigkeit jetzt nicht so ganz ausgeprägt. Aber was wir, und das war ja auch nicht von Anfang an so absehbar, sondern also ich persönlich bin die ersten Jahre hier relativ naiv und ja fast unwissend herumgelaufen, aber man tut halt, weil man den Auftrag hat und dann man lernt über die Jahre und irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, wo man wirklich dann unter der Oberfläche auch Dinge sieht, zwischen den Zeilen etwas hört und oder kennen kann. Und das sind dann die entscheidenden Aspekte, also das, was eine Firmenkultur, die DNA eines Unternehmens, eines Weingutes prägt, ist hier noch viel, viel, viel stärker ausgeprägt, weil ja 250 Winzerfamilien einerseits, man könnte sagen, sie eigenständig arbeiten könnten und so quasi, da ist der Winzer und liefern die Trauben und da wird dann der Wein draus gemacht. Aber so ist es ja nicht, sondern das ist ja ein großes Ganzes. Und da greift ja jedes Rädchen ineinander. Aber damit diese Rädchen wirklich alle mal greifen, braucht es sehr, sehr viele Feinjustierungen, sehr viele Schräubchen, die entsprechend exakt dargestellt werden müssen. Und das braucht seine Zeit und ist aber auch noch nicht abgeschlossen. Also da haben wir noch einiges vor uns. Deswegen wird uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte sicher nicht langweilig.
Was hast du für Erinnerungen an die Zeit, als du hier gestartet bist?
Ja, ähnliches. Mein Fokus war natürlich viel intensiver im Weingarten draußen. Und wenn man da jetzt zurückschauen kann, wie sich die Weinqualität aufgrund der entsprechenden Bewirtschaftung draußen verändert hat, kann man das nachvollziehen. Das zeigt, glaube ich, auch, dass wir da am richtigen Weg sind. Wie der Roman schon angesprochen hat, es ist sicher noch viel Arbeit zu tun, damit es auch bei dem Winzer mit Freude ankommt natürlich, weil wenn wir jetzt gewisse Qualitätseingriffe im Weingarten haben, hat es auch das eine oder andere mit mehr Arbeitsaufwand wieder zu tun, der sowieso schon sehr, sehr schwierig ist. Aber wir glauben halt in diese Sache, an dem Punkt, weil die Wachau steht für sehr, sehr hochwertige Weine. Aber man lernt auch jedes Jahr wieder was Neues dazu, dann tauchen wieder neue, coole Weingärten, alte Rebstöcke auf, wo es vielleicht dann das ein oder andere Projekt gibt. Ich glaube, die Zukunft bleibt trotzdem gleich fordernd. Das Leben macht es nicht leichter, weil du musst dich weiter bewegen. Ja, aber der Roman hat es gesagt, es gibt sehr, sehr viele kleine Schräbchen, Schrauben zu drehen, Gott sei Dank, weil wenn es einen großen geben würde, kennen das vielleicht 100 andere Leute auch, also da waren wir nicht so gefragt. Also der Mensch braucht ein bisschen eine Herausforderung und die knapp 20 Jahre Erfahrung, die wir da mittlerweile haben, sehr intensiv, ja, die muss ein anderer mal dann wieder aufholen.
Was ich jetzt hier rausgehört habe, ihr habt viel größere Lust, über die Gegenwart und die nahe Zukunft zu reden, als über diese Zeit, als ihr hier losgelegt habt, ist auch aller Ehren wert. Das tun wir auch jetzt. Mich interessiert, wie ihr euch, wenn ihr da mal jetzt scharf drauf guckt, wie ihr euch in den verschiedenen Abteilungen positioniert habt. Weil das ist ja ganz entscheidend für das innere Selbstverständnis. Das ist entscheidend auch, wie man nach außen agiert. Das ist entscheidend, wie die Menschen, die mit euch zusammenarbeiten in den Weingärten, wie die motiviert sind, wie sie arbeiten. Das sind zum einmal deswegen für mich ganz entscheidend, welchen Wertekanon habt ihr euch gegeben? Also was sind eure ethischen Grundüberzeugungen, mit denen ihr unterwegs seid, mal auf so einer eher zunächst mal allgemeinen Ebene? Ich will das später nochmal runterbrechen. Wie pflegt ihr die eure Reden, wie geht ihr mit den Böden, den Reben um, was heißt das für den Keller, was heißt das für den Umgang mit den Mitarbeitern und den Winzerfamilien, aber mal in erster Linie, gibt es so etwas wie allgemeine ethische Grundüberzeugungen, wo ihr sagt, ja, da stehen wir alle dahinter, das prägt unser Handeln, wenn wir morgens aufstehen und hier in den Betrieb kommen.
Ja, das Wichtigste für mich ist einfach, wir haben begonnen, was macht die Wachau so einzigartig. Was wir heute machen, muss in 20, 30, 50 Jahren auch passen. Das heißt, die Weingärten müssen in einen Zustand übergeben werden, dass es für die Enkel auch zufriedenstellend ist, dass die Lust am Weinbau nicht verlieren mit den ganzen Herausforderungen. Und da arbeiten wir Schritt für Schritt und vor 20, 30 Jahren ist es natürlich ein bisschen anders geschehen, war vielleicht richtig zu dieser Zeit. heute nicht mehr. Heute haben wir ganz andere Herausforderungen aufgrund des Klimawandels. Da geht es ja nicht nur, dass es wärmer wird, da geht es um die Trockenperioden, da geht es um Wüstentage, das heißt um Temperaturen über 35 Grad. Da muss der Rebstock gestärkt werden. Und das müssen wir unseren Winzern mitgeben. Die Ausbildung, die ich hinter mir habe, da habe ich auch relativ wenig gelernt in dem Teil, wo wir jetzt drinnen stecken. Aber das ist wichtig und das Fundament muss passen. Das heißt, das muss aber auch in Fleisch und Blut der Winzer übergehen. Wir geben keine Rezepte vor, wir sagen nicht, macht es so und so, weil die müssen das wieder spüren. Also wir reden in Österreich, wir haben sehr viel eingedeutscht. Wir sind jetzt da alle Winzer. Wie nur ein Bauer war, da hat man Winzer nicht gekannt. Da waren das die Weinhauer. Und das ist aber so ein schöner Vergleich. Das kommt vom Hauen. Die Leute sind mit der Schere durch die Weingärten gegangen und jeder Winzer hat seinen einzelnen Stock gekannt. Also das ist wichtig, dass man das Bewusstsein wieder ein bisschen breiter aufstellt, die Erfahrungen wieder schöner kombiniert. Und da sind halt wir in der schönen Position, dass wir unseren Winzer da sehr, sehr stark unterstützend helfen können.
Also wenn ich das mal verdichte auf einen Begriff, würde ich sagen Enkeltauglichkeit. Ja? Das war die Kernaussage. Roman, gibt's da was zu ergänzen? Auf dieser allgemeinen Werteebene?
Naja, und dass diese Enkeltauglichkeit oder Enkelfit, also quasi dieses extrem langfristige Denken, quasi in das Jetzt und Hier quasi umgeformt werden muss. Also was sind meine jetzigen Aktivitäten? Was mache ich dafür jetzt, damit es dann eben diese Langfristwirkung auch hat? Denn Visionen kann ich schnell mal formulieren, aber ich muss sie quasi auch auf Schiene bringen können. Mhm. Und quasi auch die Hartnäckigkeit und die Konsequenz und die Zielorientiertheit haben, dass ich hier wirklich tagtäglich daran arbeite, ohne dass ich morgen ein Ergebnis sehe oder übermorgen ein direktes, also wenn ich das quasi diese Enkeltauglichkeit hier anspreche, sondern darauf vertraue, gegenseitiges Vertrauen, also wir Winzer gegenseitig, Mitarbeiter, dass es eben dieses Denken nach vorne gibt, ohne sofort so heute hier ansetzen, morgen Ergebnis, das spielt es leider nicht, sondern eben in diesen vielen kleinen Schritten weiter daran arbeiten. Also das und das funktioniert dann auch nur, wenn ich quasi wieder mit einem guten Produkt arbeite und wenn die Menschen miteinander können, wenn hier gewisse Augenhöhe vorhanden ist, wo man sich gegenseitig quasi begegnet und Spaß an der Sache hat.
Wenn man das jetzt mal runterbricht auf die Weinbergspflege, da gibt es doch sicherlich dann mal ganz klare Prinzipien, die umgesetzt werden sollten, die auch als Leitlinien für die Winzerfamilien gelten. Und es gibt auf der anderen Seite möglicherweise auch einen Katalog von No-Gos, ja, wo er sagt, das geht hier in der Domaine Wachau nicht. Was wäre das im einen wie im anderen?
Naja, ist einmal ein längerwieriges Projekt. Also die Grundidee ist einfach, der Rebstock muss in einem perfekten Zustand sein. Der muss ein super Immunsystem haben, damit er besser durch die wilderen Zeiten vielleicht kommt. Und das ist beim Boden beginnend über die Bewirtschaftung. Und so haben wir vor über 15 Jahren eigene Begrünungsmischungen entwickelt, dass wir noch mehr Vielfalt in den Weinberg hineinbekommen. Ganz wesentlich für ein gesundes ökologisches Gleichgewicht. Wir reden ja da von Wein, das ist eine Kulturpflanze, grundsätzlich Monokultur, aber wir haben natürlich viele Chancen, das Ganze ein bisschen vielfältiger zu gestalten. Wichtig, wir sind mittlerweile seit über 10 Jahren auch insektizidfrei. Aufgrund der Verwirrtechnik, die wir verwenden, sind wir natürlich schon ein bisschen begnadet durch das Gebiet, dass es gut zusammenpasst. Aber trotzdem muss ich das natürlich rüberbringen. Das geht auch nur in der Gemeinschaft mit unseren Winzern als Domäne Wachau, aber auch mit dem restlichen Wachauer Winzern. Wir sind dann weitergegangen, den Schritt in die Nachhaltigkeit, Herbizidfreiheit, also Glyphosat oder so. Das ist zum Beispiel ein extremes No-Go. Muss man aber auch immer zeitgerecht beginnen, das anzusprechen. Man muss den Leuten eine gewisse Zeit geben. Also mir ist lieber, es dauert ein bisschen 2, 3, 4, 5 Jahre länger, aber dann haben die das wieder intus und die machen das mit Überzeugung. Da geht es hin. Also wir müssen die Vielfalt unterstützen, die Böden müssen vitaler sein, wir müssen am Boden, Mikroorganismen, Bodenleben arbeiten und da gibt es einige Schritte, die natürlich 1, 2, 3 mehr Arbeitsschritte voraussetzen, macht es noch problematischer, wo es händisch zu bewirtschaften ist. Darf man nie vergessen, wir arbeiten auf 1/3 der Flächen händisch, mit Schweiß und mit Handwerk. Und ein ganz wesentliches Thema ist jetzt natürlich auch der ökologische Weinbau, biologischer Weinbau. Das ist, geht aber rein um die Stärkung des Rebstockes. Wir haben jetzt keinen Biowein am Markt. Wir glauben halt, dass dieser Zugang wichtig ist, um die Böden gesund zu erhalten. Es hat sich einiges getan. Wenn jetzt alleine ein hefeverwertbarer Stickstoff das Maß hernehmen, NOPA-Wert, die sind in 40 Jahren auf 1/3 reduziert worden. Kann man das nicht wegschweigen, damit es keine Veränderung da draußen gibt. Also, und darum müssen wir gegenarbeiten, darum müssen wir, glaube ich, noch viel, viel schlauer arbeiten, wie es wir vielleicht bis vor 20, 30 Jahren notwendig war. Die Natur, das ist eh sehr dort eh alles, was wir mit ihr anrichten. Und sie gibt uns sehr, sehr viel Zeit, damit wir das vielleicht auch umkehren. Aber im Weinbau sind wir genau an diesem Punkt. Weil sonst merkst du das extrem schnell im Glas. Da gehört viel Know-how dazu. Veränderung, Umstellung, das sind die wichtigsten Punkte.
Ist der biologische Weinbau ein Ziel?
Schauen wir mal, natürlich ist biologischer Weinbau ein Ziel. Wir haben 30% der Flächen in biologischer Bewirtschaftung derzeit. Ziel ist es natürlich, komplett umzustellen. Es ist natürlich mehr Herausforderung, beginnen vom Pflanzenschutz mit Mehraufwand. Es fehlt natürlich noch ein bisschen Wissen bei den Winzern, es fehlt ein bisschen Vertrauen, aber wir merken das jedes Jahr, wird es mehr. Aber unterm Strich natürlich die größte Herausforderung, warum wir da auch auf der einen Seite von dem einen oder anderen Winzer Gegenwind bekommen, ist einfach der Arbeitsaufwand. Mhm. Wir sind sehr, sehr klein strukturiert und die müssen das jetzt alles handeln und dann müssen sie nur zweimal mehr rausfahren vielleicht. Schauen wir mal, was sie in den nächsten 2, 3 Jahren tut. Also wir sind auch da sehr stark dahinter, wir sind sehr viel draußen im Weingarten, sehr aufklärend. Kommt Zeit, kommt Rat, also ich bin da immer guter Dinge. Was viele vor 10 Jahren behauptet haben, das haben sie heutzutage auch schon alles vergessen. Also wir ändern uns ja auch.
Es kann durchaus auch sein, dass der eine oder andere ganz von selbst sozusagen auf die Idee kommt, dass ihr da gar nicht mit der Brechstange helfen müsst, sondern dass es ein Bedürfnis wird, wenn nicht heute, dann vielleicht in 2, 3 Jahren. Roman, genau das ist ja der Punkt. Wie gehe ich, mit wie viel Fingerspitzengefühl gehe ich mit den Partnern, mit den Winzerfamilien und wie gehe ich da so mit um, dass ich sie mitnehme auf die Reise, dass sie sich abgeholt fühlen, dass sie sich ein Teil dieser Gemeinschaft fühlen und auch echt das Gefühl haben, an den Erfolgen, die ihr als Domain einfahrt, beteiligt zu sein, dass sie diesen Erfolg auch spüren, wenn sie abends auf der Bettkante sitzen und zurückgucken, wie war das Jahr, wie war der Tag, dass sie nicht das Gefühl haben, meine Leistung geht unter. Weil nur dann könnt ihr sie auch für so Projekte gewinnen.
Ja, ganz genau. Also wir bewirtschaften 1/3 der gesamten Wachau. Das hat natürlich auch einen ganz, ganz starken Impact für die Gesamtregion. Sind sicherlich Teil auch des qualitativen oberen Drittels. Mit unserem Drittel kommt dann auch was dazu, also wirklich auch im Spitzenbereich tätig. 250 Winzerfamilien, mit denen wir zusammenarbeiten. Winzerfamilien sagen wir deshalb, weil aus familiären, steuerrechtlichen Gründen die Weingartenflächen oft auf 2, 3 Familienmitglieder aufgeteilt sind, aber dann innerhalb der Familie bewirtschaftet werden. Aber sehr, 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 sehr unterschiedliche Strukturen und auch Herkünfte. Mit Herkünfte meine ich eben auch, dass manche Winzer ganz klassisch bewirtschaften können, wie sonst im Kremstal, Kamptal oder üblich ist, also wirklich der Großteil auch mit dem Traktor und mechanische Bewirtschaftung. Dann aber auch wieder Betriebe, die einen großen Teil ihrer Flächen wirklich rein händisch zu bewirtschaften haben, also Steilterrassen, Weinbau auf Trockensteinmauern, also Trockensteinmauern heißt natürlich auch diese auch zu pflegen, neue zu errichten etc., kommt auch ein Arbeitsaufwand dazu. Klimatisch große Unterschiede, also der Osten der Wachau ist sicherlich ganz anders zu sehen als jetzt der Westen, Spitzer Graben, also längere Reifephase, andere Reifezeitpunkte, stilistisch andere Weine und das ist schon mal eine große Herausforderung quasi mit unterschiedlichen Erwartungen und Hoffnungen und Strukturen zu tun zu haben. obwohl es so ein kleines Weinbaugebiet ist, das ist von außerhalb gar nicht verständlich. Also man könnte es fast umlegen, als wäre der eine aus dem Burgenland und der eine irgendwo aus dem westlichen Niederösterreich. So unterschiedlich können hier die Gegebenheiten auch sein innerhalb des kleinen Weinbaugebietes. Und zu lösen ist es einfach nur mit viel Geduld und viel Kommunikation. Das ist das Einzige, was, das hast du vorher angesprochen, also was sind so No-Gos bei uns. Das Einzige, was nicht geht, ist nicht zu kommunizieren. Also ich mache meine Sache und lasse es mir in Ruhe. Also das Einzige, was wir nicht akzeptieren, Entschuldigung. Ansonsten ist alles zulässig und wir hoffen immer auf viel Feedback und auch auf im Grunde auch auf Gegenwind. Und das gibt uns dann auch erst die Möglichkeit, entsprechend zu reagieren, fein zu justieren. Wir wissen dann auch, wo man ansetzen kann. Und wir glauben an das Thema der nachhaltigen plus biologischen Bewirtschaftung, dass das ineinander greifen kann. Und ansonsten ist es einfach miteinander reden, miteinander kommunizieren, sich in die Augen schauen, über Herausforderungen reden und diese dann proaktiv aufgreifen.
Heinz, du bist ja vielleicht dann noch einen Tick näher an diesen Familien, diesen Menschen dran. Wir haben bei uns in Deutschland immer so ein Politikbarometer, ne? Stimmungsbarometer. Wenn du mal mir jetzt sagen sollst, wie ist die Stimmung im Schnitt bei diesen Familien +5 bis -5, ist möglich. Wo würdest du sagen, Pi mal Daumen, dein Gefühl ist, da ist es irgendwo?
Sagen wir vielleicht +3 im Durchschnitt.
Das ist sehr hoch.
Bei den einen oder anderen sind wir sicher im Minusbereich. Ein bisschen Gegenwind, muss man ehrlicherweise sagen, aber das ist, wir dürfen sie ja nie verstecken. Wir müssen immer einen Schritt voraus sein und auf die Leute zugehen. Und was wir aber in den letzten Jahren gesehen haben, gibt den Leuten Zeit, es dauert ein bisschen und bis das Verständnis kommt, dann können wir natürlich weiterhin aufgehen. +5 werden wir nicht erreichen. Nächstens, wir sind dann mal irgendwann ganz hohen Traubenpreisen, aber ja, der Wille ist da und die Motivation ist da. Aber es ist, was sie getan hat in den letzten Jahren, ist wirklich die Kommunikation oder das Gegenseitige, die vielen persönlichen Gespräche, wo wir im Weingarten sind, wo die Winzer bei uns sind, die ganz enge verknüpfte Zusammenarbeit und man merkt schon das Wir-Gefühl und dass sich die Leute draußen stolz sind und die haben Winzer, wir sind Winzer der Domäne Wachau.
Es ist ja auch eine Aufgabe bei uns, so quasi unsere Winzer alle in die nächste Generation noch zu führen. Also jetzt sind wir 20 Jahre hier und vieles haben wir schon beobachtet und einiges wird auch noch zu sehen sein, aber all den Winzern auch das Vertrauen zu geben, da kann und darf und soll die nächste Generation auch anpacken und muss sich nicht anderweitig um Job und Wohnsituation umschauen, weil wir hier in einem Gebiet sind, das es nicht wert wäre. Kaum ein Weinbaugebiet lässt es zu, dass wirklich alle Winzer selbstständig auf höchstem Niveau als Einzelunternehmer, als Einzelweingut tätig sind. Also das gibt es einfach weltweit nicht, es sei denn, es ist ein kleines paar hundert Hektar Weingut und 300 Jahre mittlerweile im internationalen Vertrieb. Das heißt, es braucht auch in qualitativen Weinbaugebieten wie die Wachau dann Strukturen, eben wie die Domäne Wachau, wo dann eben Kleinstrukturen zusammengefasst werden können, die aber eben durch ihre Erfahrung, durch ihr Wissen, durch die gemeinsame Wissensweiterentwicklung genauso gut im Weingarten arbeiten wie jeder andere bekannte Winzerbetrieb und letztendlich auch das, was im Glas dann endet, genauso gut sein kann. Und da sind wir schon sehr, sehr, sehr weit, wie uns auch der Markt bestätigt. Und da werden wir nicht aufgeben, ganz im Gegenteil. Also da werden wir sogar noch ein bisschen was zulegen.
Wir wissen ja alle, dass die Qualität im Weinberg entsteht und im Keller zu erhalten werden muss durch entsprechende Maßnahmen im gesamten Vinifizierungsprozess bis hin zum Ausbau. Trotzdem spielt natürlich diese Phase eine große Rolle. Ich habe mir das ja vorhin angeguckt. Ich habe da riesige Holzfässer gesehen, ich habe kleinere Holzfässer gesehen, ich habe Edelstahl gesehen, ich habe Betoneier gesehen, ich habe Steinfässer gesehen, Amphoren gesehen. Also im Grunde genommen sozusagen die ganze Palette. Die Frage, die ich an euch habe, was sind so für den Weinbereitungsprozess eure Maximen? Was soll im Keller geschehen bzw. nicht geschehen, damit ihr das, was ihr da in den Keller gebracht habt und das, was wir vorhin unter Herkunft auch besprochen haben, auch in die Flasche kommt?
Naja, muss ich trotzdem Richtung Weingarten gehen, weil das Resultat des Weines zeigt natürlich dann die Ergebnisse, aber aus Erfahrungen kennen wir das halt ab und zu links oder rechts oder dort. Vielleicht nicht immer alles hundertprozentig passt, das heißt, da muss man ein bisschen drehen, aber im Keller zu drehen ist nicht nachhaltig, das ist nicht mein Zugang, das heißt, wie kann ich das beim nächsten Mal vermeiden, wo muss ich im Weingarten ansetzen, auch im Bewusstsein, dass das halt 3-4 Jahre dauert. Das ist einfach die Grundidee, also das muss man im Bewusstsein haben, wir haben fantastisches Terroir, sandig, steinig, Humus ist ein wesentliches Thema, den müssen wir aufbauen und das passiert auch nicht von selbst, drum gehen wir da rein. Wasser natürlich ist ein wesentliches Ding. Wichtig ist als Winzer, dass man das Jahr im Kopf hat. Zu was für einer Zeit hat es was für Klima-, Wettersituationen gegeben, dann kann ich sehr, sehr viele Rückschlüsse oder dann Richtung Wein geben. Das ist der Anfang, das ist der Ansatz. Im Keller arbeiten wir relativ einfach. Wir haben alle Möglichkeiten, wir haben die modernste Ausstattung, aber wir arbeiten simpel. Das ist ja der Grundgedanke. Also, ich sage immer, der Grundsatz aus ist der Mensch faul. Und wenn das draußen im Weingarten gerichtet wird, können wir sie im Keller ein bisschen zurücklegen. Also, wir vergären moderat. Es wird natürlich schonend gearbeitet. Wir können alles über die Schwerkraft verarbeiten. Nichtsdestotrotz sind wir große Fanatiker von Maischestandzeiten, von charaktervollen, strukturierten Weinen mit dementsprechenden Tannin. Aber das ist relativ simpel. Das heißt, wenn der Weingarten wirklich passt, die Traubenqualität, und da geht es nicht nur um die Gesundheit, da geht es hauptsächlich um die Inhaltsstoffe. Die muss ich lenken, damit ich dann dementsprechende Weine produziere. Und das ist einfach der wichtigste Ansatz. Also im Keller relativ simpel zu arbeiten, sagen wir, es führen nicht alle Wege nach Rom, aber es führen viele Wege nach Rom, wenn das Grundprodukt der Traube draußen steht, aber Bewusstsein ist ein Kulturprodukt, das muss von Menschen geleitet werden, weil ein Rebstock ist nie auf die Welt gekommen, dass er den geilsten Wein macht, interessiert im Original nicht, und da müssen wir halt dann hinlenken, damit dann auch das entsprechende Produkt herauskommt.
Das ist eine spannende Perspektive, zu sagen, ich muss im Keller Augen aufhalten, um zu sehen, was jeder Jahrgang mir über eventuelle noch Defizite im Weinberg verrät. Ja, das ist spannend. Und selbst wenn ich dann in diesem Jahrgang auch mal eine kleine Korrekturschraube anziehe, das Entscheidende ist nicht diese Korrekturschraube, sondern das Learning.
Richtig.
Wenn ich mir jetzt nochmal ganz konkret die Stilistik eurer Weine anschaue, dann stolpere ich natürlich sofort auch über euer Sortiment. Und da wäre es, glaube ich, an der Stelle klasse, wenn ihr mir mal einen kleinen Überblick gebt, weil das sind ja viele Positionen, die ich da beim Durchscrollen begegne. Mhm. Wie ist dieses Sortiment aufgebaut? Und wie kann ich es sozusagen auch schneller lesend begreifen und dann auch für mich den richtigen Wein finden?
Naja, also das Sortiment ist ebenso komplex und vielfältig wie die Wachau selbst. Auf den ersten Blick kaum zu verstehen. Deswegen versuchen wir es auch ein bisschen zu vereinfachen für die Zielgruppe, für die wir quasi gerade kommunizieren oder das aufbereiten. Aber im Grunde geht es um die klassische Herkunftspyramide, die es weltweit letztendlich gibt. Es gibt Gebietsweine. Da unterscheiden wir bei den Gebietsweinen aber auch schon zwischen Terrassen und zwischen der Ebene. Das ist für uns ein ganz wichtiger Zugang, da die Trauben von Terrassen einfach eine andere Stilistik haben als jetzt Trauben von der Ebene. Spielt dann vieles hinein. jetzt nicht nur Boden, sondern auch Bewirtschaftung, Ertragssituation etc. etc. Also das ist für uns schon eine wichtige Unterscheidung. Dann kann man das natürlich einengen und kann von Ortsweinen sprechen. Also wir haben eine Linie, die steht für Weißenkirchen. Und da gibt es Grünwiliner Riesling, da gibt es Federspielsmaragd, da gibt es auch Riedenweine unter der Herkunft Weißenkirchen. Oder auch unter Dürnstein. Wir haben auch eine Weinherkunft Himmelstiege. Das war mal eine extrem steile Riede hier in Dürnstein, steht aber heute für Weine aus der Ostwachau, also wo wir hier den Osten Dürnstein Leuben ein bisschen zusammenfassen. Und ja, an der Spitze stehen die Riedenweine, das individuelle Terroir, der individuelle Ausdruck, die Persönlichkeit, der Charakter eines Weinberges, einer Riede, einer Terrassenlage. Und das haben wir aus der gesamten Wachau. Das ist auch ziemlich einzigartig, weil wir halt wirklich über die gesamte Wachau extrem intensiv vertreten sind. Und dadurch kommt schon eine große Anzahl an unterschiedlicher Weine zustande. Und je nachdem, wo man sich befindet, in welchem Land, wie man den Zugang zum Thema Wein hat, sollte man eine gute Flasche Domaine Wachau Wein relativ einfach kaufen können. Das ist so quasi unser Ziel. Und ja, also wie angesprochen, an der Spitze stehen einfach die Riedenweine und da haben wir eben auch die beiden Stile, Federspiel und Smaragd, und darunter eben die Ortsweine und die Gebietsweine.
Heinz, wie würdest du auf die gleiche Frage antworten? Vielleicht macht das Sinn nochmal aus deiner Sicht.
Ja, was der Roman angesprochen hat, das ist so das Grau. Würde jetzt nicht für anders ansprechen, weil es genauso ist. Das sind die klassischen Herkunftsweine, wo man wirklich den Grund und Boden, die Weingärten herausarbeiten wollen und so in die Flasche zu bringen. Parallel haben wir dann noch so ein kleines Eckchen mit den individuellen Weinen. Das ist so unsere Backstage-Linie, wo wir unterschiedliche Zugänge haben, was nicht so klassisch typisch für die Wachau steht, was man nicht so kennt. Was der Roman angesprochen hat, da reden wir jetzt der Grüner Veltliner, da reden wir Riesling mit unterschiedlichen Rieden, Federspiel, Smaragd. Aber wir machen auch seit knapp 15 Jahren Amphorenwein. Das heißt, wir bauen gewisse Sachen in Amphoren aus. Es gibt Steinfässer, wir machen auch das eine oder andere auch in Barrique, ob das ein bisschen Pinot Noir oder Chardonnay in die Richtung geht. Da wird dann auch alles 100% spontan vergoren. Das heißt, das ist ein bisschen individueller, natürlich mit der Herkunft der Wachau, aber nicht ins kleinste Detail, weil da sind natürlich die Ansprüche im Keller ein bisschen anders da. Wir arbeiten da sehr, sehr viel mit ganzen Beeren, um noch mehr Struktur, noch mehr Tannin hineinzubekommen. Zeigt dann nur ein bisschen oder macht es nur ein bisschen komplizierter, die ganze Angelegenheit, aber ist wurscht, das macht Spaß und einfach war bei uns nie
was. Das sind dann für mich mehr, ich würde sie mal Autorenweine nennen, ja? Weine, die doch noch mehr die Handschrift des Kellermeisters, als eben gesagt, ne? Wo ihr sagt, das mehr Ausdruck des Terroirs, aber Handschrift des Winzers ist natürlich dort auch, spielt dort auch natürlich eine Rolle. Gibt es da von euch so eine Vorstellung, was denn eure persönliche Handschrift ist?
Ich glaube, definitiv. Wie wir begonnen haben, war das auch noch nicht ganz so modern, da waren wir ja auf der anderen Seite. Also die Handschrift der Domaine Wachau ist sicher geradlinige, puristische Weine mit viel Trinkfreudigkeit. Ohne Fett rund um den Dom, mit Würze. Also wir machen keine Nasenbeeren, wir können keine Nasenweine machen. Wir gehen in die Konzentration, in die Puristik hinein. Und das ist, glaube ich, das Fantastischste. Und es spielt auch keine Rolle, ob der Wein jetzt da 9 Volumensprozent hat oder 14 Volumensprozent. Also das muss alles eine Trinkfreudigkeit. Eigentlich musst du ein bisschen durstig werden auf die Weine. Und dann hast du gewonnen, dann bist du auf der richtigen
Seite. Also in der Nase zurückhaltend und am Gaumen ist die Hölle los.
Ja, weil auf den klassischen Terrassenlagen, wie wir es da haben, also das sind keine großen, da entstehen keine sorteninterpretierten Weine, so laute, fruchtige Weine. Da geht es wirklich um die Herkunft, da geht es mehr um die Würze, da geht es um gewisse Rauchigkeit, um Feuerstein-Charakteristik, aber auch dann natürlich die Eleganz am Gaumen mit einer Länge, aber nie breit und üppig. Das ist auch ganz wichtig.
Würdest du auch sagen, Roman, frisch und druckvoll?
Genau, also sehr straff, transparent. Also niemals quasi die Konzentration des Weines als absolutes Ziel. Das heißt jetzt nicht, dass es schlanke Weine sein sollen oder sein müssen oder brauchen. Ganz im Gegenteil, also gute Reife, perfekter Lesezeitpunkt, die sind schon sehr, sehr, sehr wichtig. Aber im Zweifelsfall dann doch eine Spur leichtfüßiger als jetzt im Zweifelsfall. Was auch wichtig ist, ein Hauch von Gerbstoff darf immer mitschwingen, also ein bisschen Griffigkeit am Gaumen, ein bisschen Grip am Gaumen, gefällt uns sehr, sehr, sehr gut. Und da steht, glaube ich, heute die Domänenbacher auch schon für ihren eigenen Stil, und das ist schon sehr, sehr viel wert. Also einen Wein zu machen, einen guten Namen zu haben, ist das eine, aber auch für eine Stilinterpretation, für eine Handschrift, für eine Philosophie auch zu stehen, ist das andere. Und das ist auch das Besondere in der Wachau, weil wir eben eine hohe Anzahl an Top-Winzern haben, dass man die Wachau durchaus mit 6, 7 Winzernamen beschreiben kann, stilistisch, was hier möglich ist, was Ausprägungen sind, was Philosophien und eben diese Handschriften sind. Also der Autorenweine, also es hat schon eine ganz, ganz große Rolle hier, auch wenn es letztendlich Wachauer Weine sind und das wirklich eine große Klammer auch wieder darüber gelegt werden kann. Aber es ist ein so fortgeschrittenes, terroir-orientiertes Arbeiten, dass sich das über die Jahrzehnte hinweg einfach langsam herauskristallisiert hat.
Mhm. Werden die Weine von den Top-Reden dann ein Stück weit auch noch puristischer? Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist der Gewinn außer der kleineren Herkunft bei diesen Weinen, auch in puncto Ästhetik? Ist das Eleganz, ist das Komplexität? Was haben Sie mehr als die, sagen wir mal, Ortsweine?
Die Lage, die dahinter steht. Die Lage gibt einen Stil vor, und wir decken halt Weingärten in der ganzen Wachau ab, aber wenn ich jetzt da an Riesling Singeriedl zum Beispiel hernehme, das ist bei uns ganz was Kühles, Straightes mit einer super Säure, zeigt die Herkunft, die Region spitz. Kellerberg ist wieder wärmer, hat einen ganz anderen Ausdruck, aber das zeichnet es aus. Das heißt, wir sind ja in einer glücklichen Situation, dass wir sich die besten Herkünfte, Rieden herauspicken können, damit wir auch dementsprechende Weine so machen können, damit das zusammenpasst, dass das Ziel passt. Das ist der Unterschied. Wenn ich jetzt da auf Ortsweine heruntergehe, habe ich schon ein bisschen einen breiteren Einfluss. Da habe ich das eine oder andere, was ein bisschen vielleicht der Boden ein bisschen tiefgründiger ist, was dann nicht mehr so den puristischen Ausdruck dahinter hat. Und da können wir, glaube ich, aus dem Vollen schöpfen, wie kein zweites Weingut in der Wachau.
Ja, also ich glaube, dass man da in der Wachau sehr, sehr vertrauensvoll darauf sich verlassen kann, dass die Riede letztendlich siegt, also egal was man tut, egal welcher Jahrgang, wenn ich quasi mit den Trauben auf der Riede mit meinen Parzellen bleibe, dass ich ja diese Individualität und diese extra Dimension bekomme im Vergleich zu einem Ortswein, diese Subtilität und diese Individualität des Weines zum Ausdruck kommt, ohne dass ich das jetzt quasi mit einem Handbuch herausarbeiten müsste, und so muss man das tun, damit die Singeriedl wirklich dementsprechend wirkt. Also wir haben schon unsere Vorstellungen, was der ideale Lesezeitpunkt ist, und dass wir quasi jetzt nicht in die maximale Überreife reingehen, aber am Ende des Tages siegt einfach sagt die Riede, das bin ich. Und da gibt es viele, viele große Rieden. Aber da kommen wir dann zu dem Punkt, wo der Heinz dann auch vielleicht zustimmen wird, dass der Leiten dann vielleicht noch ein bisschen weiter präsenter ist als viele andere. Ohne da jetzt andere Rieden klein zu reden, ganz im Gegenteil. Im Grunde könnte man Dutzende große Rieden hier herausarbeiten. Wird dann ein bisschen kompliziert, jetzt wirklich in der Sortimentsvielfalt. Aber also man hat aus der Erfahrung war es etwas im Kopf, und das wird es dann auch, ohne dass ich das jetzt quasi faktisch irgendwo umsetzen muss. Also unsere Winzer machen eine verlässliche Arbeit, Die wissen, wie jede Parzelle reagiert und sich verhält bei entsprechenden Wetterbedingungen oder jahrgangsgeprägt. Und im Keller werden sie dann, ohne dass man quasi unter Anführungszeichen tut.
Das ist, glaube ich, eben wichtig zu verstehen, die Herkunft des Terroirs und einfach ein bisschen bildlicher darzustellen. Wir arbeiten auf den Terrassenböden mit dem Gfäller Gneis zum größten Teil. Es ist heute schon ein paar Mal angesprochen worden. Sehr, sehr karge, steinige, sandige Böden. Wir reden da über einen pH-Wert, der im sauren Bereich liegt, von 6,5. Natürlich haben wir auch Weingärten in der Ebene, das ist mehr Löss geprägt, Lehm, da sind wir plus minus 8, wurscht, 7,5, 8,5. Aber das sind einmal Grundvorstellungen, die muss ich mal verstehen als Winzer. Das heißt, was da auf dem Berg wächst, sind die Weine viel geradliniger. Ich kann am Berg keinen lauten, duftigen grünen Veltliner machen. Der schwingt immer das Rauchige mit, der schwingt das Terroir mit. Ist aber sensationell. Heißt ja nicht, dass das Beste, den Leuten das am besten schmeckt. Aber dafür hast du mehr Eleganz in der Ebene, wo der Boden ein bisschen fetter wird, werden die Weine deutlich fruchtiger. Interpretieren mehr die Sorte. Kann ich sagen, was mir lieber ist. Aber da in der Ebene, da machen wir ein bisschen was Einfacheres, was dann auch nicht so, was auch schneller getrunken wird. Aber die sensationellen Sachen sind eben am Berg oben. Und das ist halt gewissermaßen den Luxus, den wir da haben.
Ich habe das verstanden. Also primär bringen diese Top-Reden eine extra Dimension Individualität, mehr Purismus.
Ja. Ich sage spannend, wenn man auch leiten ist, für mich ist das die großartigste, charaktervollste Lage von ganz Österreich. Ist so, von der Eisenbahn drüber. Auch in der Wachau. Aber man kann das auf ganz Österreich ausweiten und wenn du auch leiten gereifst, trinkst, ist es sehr schwer zu sagen, ist grüner Veltliner oder ist ein Riesling. Das heißt, mit der Zeit schlägt die Herkunft die Sorte und das gibt es wirklich ganz, ganz selten auf diesem Planeten. Und das macht es so einzigartig.
Spielt in der Art, wie er die Weine macht, Entwicklungspotenzial, Alterungsfähigkeit eine Rolle? Oder ist das eine notwendige, sozusagen Begleiterscheinung, notwendige Konsequenz, die sich einfach ergibt?
Natürlich die Notwendigkeit, großartige Weine müssen super Reifepotenzial haben. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das, was wir heute sicher am intensivsten angesprochen haben, die großartige Lage, aber die Lage ist nur so großartig, wie die dementsprechende Bewirtschaftung auf der Lage passiert. In der Kellerwirtschaft, das kann ich wirklich kaum beeinflussen. Ja, wenn ich es ein bisschen haltbarer mache in Zeiten wie diesen, kann ich vielleicht mit mehr Maischestandzeit, vielleicht sogar mit Maischegärung spielen, aber nein, die Grundlage kommt vom Weingarten, von der großartigen Lage daher, aber da muss draußen alles passen und dann haben die Weine auch ein super Reifepotenzial.
Kosten wir Grüne Veltliner Kaiserberg?
21, ja?
21, genau. Ist alles 21.
Wie lange auf der Flasche jetzt?
Seit März.
Wie haltet ihr es da generell? Beobachtet es nur auch hier bei uns in Deutschland, dass da viel sich Gedanken gemacht wird, wie lange man die Weine auf der Hefe lässt. Vieles deutet wohl darauf hin, dass die Länge auch bei der Mutterhefe, die Weine befähigt, selbstständiger, erwachsener und auch widerstandsfähiger in ein längeres Leben danach zu treten. Wie seht ihr das?
Na, die Hefelagerung natürlich ist, glaube ich, schon ein wesentlicher, wichtiger Zugang, kann man aber nicht so verallgemeinern aus meiner Ansicht. Also das ist schon sehr jahrgangsspezifisch. Weil was sich schon zeigt, in warmen, in wärmeren Jahrgängen gehen wir ein bisschen früher runter. Nur so als Ideengeber, weil wenn ich zu lange umbleibe, werden die Weine dann nur mehr üppiger. Und wir suchen halt wirklich das dritte Elegante. Im kühlen Jahr kann es eine gewisse Hefelagerung dann noch des zusätzlichen Input geben.
Auf der Hefe zu bleiben, ja, aber das ist jetzt nicht das Allheilsmittel und so, jetzt machen wir tollen Wein, nur wenn wir jetzt möglichst lange auf der Feinhefe bleiben. Fülldatum, und das hat schon alles eine Relevanz. Ich würde es aber nicht überstrapazieren, die ganze Thematik. Also wichtigsten ist das, was davor im Weingarten passiert ist und in welchem Zustand die Trauben quasi bei der Tür des Kellermeisters dann ankommen, und alles, was davor passiert ist, ist quasi so der entscheidende Moment oder die entscheidende Phase. Und was danach kommt, ja, ist so ein bisschen Feinjustierung, ein bisschen unterstützend zu sein, aber nicht um quasi jetzt die Welt zu verändern. Kann man schon bewusst ein bisschen einsetzen. Aber wir sind da jetzt nicht die großen Befürworter, dass man hier im Keller das so macht oder so. Was für uns wichtig ist, sind auch die großen Holzfässer, also dass wir sehr, sehr aktiv damit arbeiten, dass die Weine nicht zu reduktiv bleiben. Wir sind in Mitteleuropa, wir kommen nicht aus dieser, sage jetzt ein bisschen überspitzt und übertrieben technokratischen deutschen Schule Geisenheim, die in der neuen Welt dann nochmal potenziert wurde. Also bei uns ist von vornherein schon ein bisschen, Laissez-faire-Stil vorhanden. Das heißt, da ist diese Feinjustierung vielleicht gar nicht mehr so notwendig. Also sage jetzt mal so ein bisschen provokant oder vermutend.
Ist das auch ein bisschen jetzt die Weine, sagen wir mal, jetzt hier März abfüllen, ist jetzt aus meiner Perspektive tendenziell eher früh? Ist das jetzt eher eine pragmatische Entscheidung, dass man einfach sagt, okay, wir müssen auch gucken, dass wir mit unseren Gebinden, dass das alles auch funktioniert, die Logistik muss funktionieren? Oder ist es der Einsicht geschuldet, dass zwei Monate mehr einfach nichts bringen?
Ja, also da spielt jetzt einiges mit hinein, und natürlich, also wir sind in Österreich und wir haben natürlich auch die österreichische Weinkultur entsprechend zu respektieren. Und wir sind jetzt kein Weingut mit 3 Hektar, die sagen so, das ist mir wurscht, was die da draußen wollen und tun, ich mache meine Sache, sondern wir haben schon ein bisschen auf den Markt auch zu hören, ohne dass wir uns jetzt danach verbiegen. Aber in Österreich trinkt man Weine eher gerne frisch und jung. Bis die Weine am Markt kommen und dann wirklich getrunken werden, kann schon eine Zeit vergehen. Aber wir sind hier beim Federspielstil, und da sind wir üblicherweise eben bis in März, April, dass wir die Weine auf den Markt bringen. Beim Smaragdstil ist es dann ohnehin später, da kommen wir üblicherweise nach dem Sommer dann, so im September. 2021 ist eine Ausnahme. Das hat dann wieder damit zu tun, dass der 2020er so extrem klein war und alles so rasch ausverkauft war. Und der Jahrgang 2021 zugelassen hat, dass man ein bisschen früher auf die Flasche kommt, weil er als Jahrgang für sich schon ein so zugänglicher und nahezu perfekter Zustand ist von Anfang an.
Was ist der Kaiserberg für eine Lage?
Kaiserberg ist eigentlich die westlichste Lage von der Gemeinde Dürnstein. Eine sehr, sehr steile Lage. Gneis, Paragneis drinnen. Im Kaiserberg wachsen mit die ältesten Rebstöcke, also das sind einige Weingärten, die zwischen 80 und 100 Jahre sind. Es geht relativ weit hinauf, auf 400 Meter. Und Kaiserberg, wenn man den jetzt so verkostet, ist, glaube ich, ja, sehr, sehr elegant. Es schwingt fast ein bisschen so die Säure hinten mit, fast ein bisschen so leichte. Klar hast du die Apfelaromatik, aber fast ein bisschen so Zitrus, fast ein bisschen so leichte Steinobst, was an Riesling erinnert. Das soll halt ein bisschen zeigen, was für eine Lage kann, was für eine Frische, was für Spannung da dahinter ist. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel.
Und so wie es sich zeigt, auch so wie wir es gerne haben, also das ist jetzt nicht diese fruchtorientierte Ausprägung eines grünen Veltliners, sondern das sind hier eben diese feinen, leicht vegetalen Noten, sehr steinige Noten, diese präzise Würze, getrocknete Kräuter, getrockneter Salbe, sehr, sehr, sehr präsent und dann viel, viel, viel Zug am Gaumen, also super Säure, so salzig, mineralisch dann sehr griffig, ganz leichter Gerbstoff auch vorhanden. Und ja, also das 21 Heiserberg ist dann schon so ein Idealbild eines Grüner Veltliner in dieser mittelgewichtigen Ausprägung. Federspiel in dem Fall.
Also ich würde ihn ein kleines bisschen noch anders sehen auch. Also nicht ganz so puristisch, wie ihr ihn beschrieben habt, sondern am Gaumen super charmant, super abgerundet. Ja, elegant schon, aber auch auf dieser sehr harmonischen Linie, wo man gemerkt, tolles Mundgefühl, sehr abgerundet. Also das ist ein Wein, der schon Druck hat, aber eben nicht auf dieser ganz asketisch-puristischen Seite ist, sondern auch genug Schmelz hat, genug von dem hat, was das Ganze dann neben dem, es läuft mir das Wasser im Mund zusammen, was er hat, aber auch genügend Stoffigkeit hat, um das abzufedern. Und insofern sehe ich ihn mehr so in dieser tatsächlich sehr zugänglich harmonischen Ecke letztendlich.
Das ist ganz richtig, das ist, was der Jahrgang 2021 so quasi als Extra-Dimension dann auch mitbringt. Neben dieser sonst sehr steinigen, kargen Lage, die sich sonst im Wein auch immer abbildet.
Probieren wir Riesling Federspiel von der Riede Leubenberg. Jetzt bin ich gespannt, was du da dazu sagst. Leubenberg per se am Ostende der Wachau, oft auch als Herdplatte der Wachau genannt.
Dann ist Schluss, ne? Dann kommt Krems und da sind wir schon
im Kremstal, genau. Genau. Aber ich finde es extrem super. Also wir haben da die Weingärten zwischen 350 und 400 Meter. 21 eben als ein sensationelles Jahr, gibt die Saftigkeit mit, gibt aber die Supersäure mit und geprägt von der Finesse.
Ja, er hat jetzt auch natürlich eine etwas andere Temperatur noch, ne, als der Kaiserberg. Weiß jetzt, die Wirkung ist jedenfalls deutlich mehr von der Frische, von der Lebendigkeit, von der Vitalität, von der Säure geprägt.
Das sind natürlich auch die Unterschiede zwischen Grüner Veltliner und Riesling. Genau, das Grüner Veltliner ist immer kompakter.
Hier passt für mich das Puristische, wie du es beschrieben hast, sehr, sehr gut. Nase ist steinig, das ist leicht rauchig, da hast du nicht, was man oft vom Riesling halt kennt, dass er da die Frucht im Vordergrund hat, das haben wir hier definitiv gar nicht so sehr. Spielt im Hintergrund mit, die Garniturfrucht kommt schon zum Zuge, aber eben mehr im Hintergrund und nicht vorne. Und super viel Druck hinten, ne? Das ist beeindruckend.
Leubenberg ist so quasi Beginn der Wachau und eben wie angesprochen eine der wärmeren oder für manche die wärmste Riede in der Wachau. Allerdings ist es auch eine sehr große Riede und kann dann nicht mehr komplett homogen sein, wenn das dann so 25, 30 Hektar sind. Also generell ist es eine philosophische Frage, also wie homogen kann überhaupt eine Riede sein? Oder ein Rebstock neben dem anderen. Und das hängt dann schon davon ab, wo man so quasi seine Parzellen, seine Weingärten hat oder wo man sie dominierend hat. Und zum Leubenberg gibt es halt Parzellen mittig, weiter unten, weiter östlich, die auch dann wirklich vom Löss auch geprägt sind, wo der Grüne Veltliner natürlich hier steht. Unser Riesling ist tendenziös weiter oben, also sehr, sehr hohe Lagen und auch nahe des Seitengrabens, Mentalgraben in dem Fall, die sehr, sehr wichtig sind für das Kleinklima, wo die kühle Luft aus dem Norden herunterkommt und den Wein dann genau dann schon stark beeinflussen kann. Und dadurch wirkt unser Riesling Leubenberg dem Federspielstil immer ein bisschen feiner, frischer, ziselierter, als wenn er jetzt quasi ein bisschen weiter unten oder mittig stehen würde.
Ja. Also hätte man nicht unbedingt in die Lage Leubenberg gesteckt, wenn man sie von den anderen Parzellen her kennt. Mhm.
Aber das ist so der gewisse Anspruch. Also viele glauben halt, oder gibt halt sehr viele berühmte Weine, die halt dann ein bisschen kräftiger kommen und wir versuchen halt das Gegenteil ins Glas zu bringen. Fertig.
Und jetzt haben wir Grüner Veltliner Ried Kellerberg Smaragdstil. Da gehen wir dann schon so richtig in die obere Oberliga. unsere Weingärten, unseres Zugangs und ist so quasi auch unser Hausberg direkt hinterm Weingut. Steht immer für etwas kompaktere Stile, für etwas fester gebaute, vielleicht eine Spur breitschultrigere Weine, je nach Jahrgang. Und, aber super, super strukturiert und jetzt auch hier im Vergleich zum Kaiserberg sind wir auch in der Aromatik natürlich eine Spur anders. Und 21, glaube ich, ganz, ganz toller Kellerberg geworden.
Eben vom Jahr wahrscheinlich geschuldet, diese super schöne Spannung, die der Wein im Inneren bekommt durch das strukturierte, breitschultigere auf der einen Seite und Frische und Vitalität auf der anderen Seite. Also der bespielt im Grunde diese gesamte Gladiatur.
Ja.
Und das ist natürlich großes Kino dann. Ne?
Ja. Und die ist jetzt ganz, ganz jung. Schon charmant und zugänglich und wunderbar zum Trinken, zum Genießen. Also mein persönlicher Zugang ist, das kann man alles jung trinken und ist wunderschön jetzt auch zu genießen. So nach 2-3 Jahren hat es aber so ein bisschen eine ruhigere Phase dann eingenommen, hat immer noch seine Primärfruchtaromen, Dominanz, aber trotzdem ein bisschen gesetzter und ein bisschen ausbalancierter und gediegener. Also nach 2-3 Jahren perfekt. Nach 5 Jahren wahrscheinlich so der erste wirkliche große Höhepunkt, wo schon eine Spur dann auch an Reiferomen, eine Entwicklung dazukommt, ein Hauch, nicht wirklich vordergründig, aber schadet nicht, sowas auch mal 10, 15 Jahre aufzuheben und dann zu genießen. Also keine Sorge, das steht da wie ein Einser für Jahrzehnte eigentlich.
Ja, das ist natürlich immer eine Frage auch des Betrachters. Es gibt Menschen, die sind einfach nicht davon zu überzeugen, ein bisschen auf den Wein zu warten. Ich kann es verstehen auf der einen Seite, weil natürlich der Charme und die Ästhetik oder die Schönheit der Jugend hat was.
Genau, ja.
Der eine ist dem mehr verfallen als der andere. Ganz entziehen kann man sich dem nicht, glaube ich. Wenn man dann mal die Chance hatte, so einen Wein auch ein paar Jahre später nochmal zu sehen, dann sieht man auch, dass es so etwas wie ja die Schönheit der mittleren und erhöhten Reife gibt. Ich will nicht von der Schönheit des Alters reden, aber und wenn man den Blick erstmal dafür bekommen hat, dann will man beides haben. Ne?
Ja, darum idealerweise immer ein, zwei Kisten Kartons kaufen.
So ist es.
Und das erste Fläschchen gleich aufmachen, wenn man nach Hause kommt vom Einkauf, um mal zu schauen, ob es ein guter Kauf war. Und dann so quasi in regelmäßigen Abständen über viele Jahre hinweg.
Riesling Smaragd, Achleiten.
Ja, das ist schon von der Nase her so ein richtiger Hammer.
Also ich finde das extrem, extrem komplex, Rauchigkeit, Feuerstein. Die Rieslingfrucht ist wirklich das in der zweiten Reihe, auch fast ein bisschen gelber, ein bisschen Mango-Exotik. Aber am Gaumen also richtig fester Grape, so dunkelwürzig, fast so leichter Grapefruit-Anklänge.
Ja, der ist hochgradig dicht, fest, aber zugleich so lebendig und so frisch.
Ja, genau
das. Und da ist überhaupt nicht zu erkennen von hohem Alkohol oder sowas, sondern das ist ein Ensemble von Details, das so schön zusammenpasst, dass ihr mich jetzt von dem Wein heute nicht mehr wegbekommt.
Das passt, ne? Dann geht es auch in die Richtung hin, dass Sie mir vorstellen, was unsere Handschrift sein sollte. Wenn man das dann selbst erkosten kann, ist ja das dann doppelt so viel Freude.
Fein, ihr beiden. Dann danke ich euch ganz herzlich.
Ja, wir sind Dankeschön.
Herzlichen Dank.
War ein sympathisches, spannendes Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute für den Jahrgang 22. Da ja, ist ja nicht mehr viel Zeit hin bis zur Ernte.
Allerdings.
Was man so sieht und hört, ist alles auf einem guten Weg.
Ja.
Stimmt's?
Ja, bisher schon. Kann noch ein bisschen was passieren oder einiges oder viel. Vergleiche 2020, wo wir in der zweiten Augusthälfte ganz schweren Hagel hatten. Aber wir denken positiv und freuen uns auf einen weiteren guten Jahrgang. Wird schwierig, 2021 zu toppen, aber Wir lassen uns überraschen.
Schauen wir mal.
Genau. Euren Achleiten Rieslingsmarkt ist schwer zu toppen.
Ja, danke schön.
Nochmal zum Wohl.
Zum Wohl.
Dankeschön, zum Wohl.
Zum Wohl.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Roman Horvath und Heinz Frischengruber, den beiden strategischen Köpfen der Domäne Wachau. Unter ihrer Leitung hat sich die Genossenschaft zu einem der bedeutendsten und angesehensten Weinproduzenten Österreichs entwickelt. Ein Pfund ist, und da haben die beiden ja auch im Interview immer wieder darauf hingewiesen, die Vielzahl exzellenter Rieden, die von den insgesamt 250 Winzerfamilien überwiegend händisch bewirtschaftet werden. Ach, Leiten, Kellerberg und Singerriedel stehen nur stellvertretend für die Fülle an Top-Lagen, die das Portfolio der Domäne Wachau prägen. Die Wachau und speziell auch die Domäne Wachau sind definitiv eine Reise wert, landschaftlich, kulturell und natürlich vor allem des Weines wegen. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Dann nimmt Fred Leumer am Mikrofon Platz. Wie kaum ein anderer Winzer steht Fred Leumer für ständige persönliche Weiterentwicklung. Stillstand kennt er nicht und doch wirkt er bei der Begegnung ungemein relaxed und geerdet. Tempo und Langsamkeit scheinen gleichermaßen sein Leben zu prägen. Mit Gegensätzen kann dieser Mann umgehen. Und so hat er auch seinen Betrieb von einem Hightech hin zu einem Low-Intervention-Weingut entwickelt. Fred Leumer ist als Gründungsmitglied der biodynamischen Winzergruppe Respekt Biodyn seit 2006 biodynamisch zertifiziert. Er bewirtschaftet heute insgesamt 85 Hektar Rebfläche in seiner Heimat Langenlois im Kammtal und in Gumpoldskirchen, also in klimatisch und geologisch völlig unterschiedlichen Regionen. Seine grünen Veltliner und auch seine Rieslingweine gehören zum aufregendsten, was Österreich auf der Basis dieser Sorten zu bieten hat. Daneben produziert er seit ein paar Jahren ganz vorzüglichen flaschenvergorenen Sekt. Im Interview spreche ich mit ihm über sein Verständnis der Biodynamie, die Probleme der Umstellungszeit und wie er sie gemeistert hat. Wir reden über Ästhetik und Wachstum, Genuss und Familie und wie es gelingt, ein so großes Weingut auf Kurs zu halten, ohne zu überdrehen. Schaltet also wieder ein, wenn am 12. August die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.